Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird. Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall. Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Ja, Sie haben die Stadt geprägt, ohne es wahrscheinlich zunächst zu wollen. Sie haben mit einer Diskothek begonnen und dann einen kompletten Wechsel gewagt. Ja, bei mir sind Sie, nur einer, nämlich einer der beiden Braun-Zwillinge bei mir ist Frederik Braun. Frederik Braun, schön, dass du da bist. Ich glaube, jeder weiß, wenn dieser Name fällt, worum es heute geht. Es geht um das Miniaturwunderland. Wir machen heute den Blick vom Kleinen ins Große und ich bin froh, dass du da bist.
Moin und ich bin ganz gespannt. Super Thema.
Ja, es geht wie immer los zum Aufwärmen mit den fünf Fragen. Deine Lieblingsstadt?
Ich frage mich, warum ihr diese Frage überhaupt euren Gästen stellt. Es gibt
nur
eine Antwort.
Ja, es gibt genug, die noch zumindest kurz überlegen. Bei dir habe ich es
ja, die überlegen
erwartet.
Dann nur, weil sie lustig sein wollen. Ist natürlich Hamburg.
Warum?
Weil es die schönste Stadt der Welt ist. Ich bin hier geboren, ich wollte ihn hier weg. Wir haben tausende von Angeboten aus der ganzen Welt bekommen, Wunderländer zu bauen. Unter anderem, weil wir Hamburg so lieben, wären wir nie auf die Idee gekommen, das zu machen.
Dein Lieblingsstadtteil?
Mein Lieblingsstadtteil ist tatsächlich rund um die Alster, weil ich tatsächlich das wahnsinnige Glück hatte, dort groß geworden zu sein. Also Roter Baum, Havestehude bin ich groß geworden und dann bin ich auf die schräg rüber gewechselt nach Winterhude. Und das ist tatsächlich auch immer noch mein Lieblingsstadtteil.
Und da wohnt ihr auch noch?
Nee, ich wohne da nicht mehr. Ich bin tatsächlich an den Stadtrand gezogen, weil ich 5 Kinder inzwischen habe.
Okay, dann ist es schwierig, in Winterhude eine Wohnung zu finden. Dein Lieblingsgebäude?
Das ist tatsächlich ein gar nicht so großes und auch nicht so bekanntes Gebäude. Natürlich ist es in der Speicherstadt das alte Rathaus der Speicherstadt, wo die Hala ihren Hauptsitz hat. Das ist, wenn man sich da vorstellt, vor allem so von der Ecke drauf guckt, das ist so ein wunderschönes Gebäude, so schön verziert, so schön romantisch, ja, kitschig, das kann nie aus meinem Herzen rauskommen.
Habt ihr es eigentlich nachgebaut in Wunderland?
Wir haben es tatsächlich nie nachgebaut, weil wir so wenig Platz haben. Wir würden so gerne mal die Speicherstadt ganz nachbauen. Wir haben sie jetzt auch neu gebaut, weil unser Zuhause haben wir 2001 im Wunderland gebaut und wir haben jetzt unsere Ecke Speicherstadt neu gebaut. Das ist auch, wäre auch wahnsinnig schwierig, das nachzubauen. Das ist so schön, das ist so verziert. Wäre eine große Herausforderung.
Dein Lieblingsplatz, dein Lieblingsort zum Verweilen?
Da war ich tatsächlich lange nicht mehr durch die 5 Kinder, aber ich habe es immer geliebt. Auf der anderen Seite der Elbe, neben dem König der Löwen-Zelt, ist so ein Freiplatz. Es ist Helm, ich weiß gar nicht, was da, oder Bus oder keine Ahnung, was dahinter für eine Firma ist, aber davor ist ein Freiplatz. Und wenn man sich da abends mit einem Glas Wein hinsetzt, in einer lauen Sommernacht und rüber auf die Landungsbrücken schaut, es wird langsam dunkel, das ist so ein schöner Ort. Das ist, ja, da sieht man die ganze Schönheit des Wunderlandes.
Das Wunderland ist auch, wenn man ganz gute
genau,
Augen hat.
Ja, Hamburgs auf einen Blick. Da ist es, also da kriege ich Gänsehaut.
Ja, Gänsehaut. Das Schöne ist, hier darf man auch ein Haus abreißen. Welches würde es treffen?
Es ist tatsächlich, oh, jetzt werde ich geschlachtet. Es ist abgerissen worden. Das sind die Cityhöfe da im Hauptbahnhof.
Die Denkmalschützer schalten jetzt ab.
Ja, es ist tatsächlich so. Insgesamt finde ich so, wenn ein Mensch nach Hamburg kommt, über die Elbbrücken fährt, ist das wunderschön. Aber das, was danach passiert, ist jetzt nicht so schön. Der Weg nach Hamburg rein, finde ich, ist nicht so schön. Und das war komischerweise für mich immer so ein Dorn im Auge. Ich mochte die Häuser nie und deswegen bin ich froh. Aber das ist wie alles auf der Welt Geschmackssache.
Ja, vielleicht wundern sich einige Zuhörer, warum heute hier Frederik Braun für die Braun-Zwillinge bei mir im Podcast sitzt. Eigentlich aus 2 Gründen. Einerseits war ich kürzlich bei der Eröffnung des Monaco-Abschnittes und habe gesehen, welche Wirkung dieses Wunderland inzwischen auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus hat. Und andererseits haben wir das Jahr 2024 und da war doch was, nämlich Olympia. Auch darüber werden wir nachher sprechen, aber vielleicht fangen wir mal mit dem Wunderland an. Ich weiß, du hast es oft erzählt, aber die Geschichte gefällt mir eigentlich so gut. Erzähl sie nochmal für die Zuhörer, die sie nicht kennen. Wie kommt man ausgerechnet bei einem Besuch in der Schweiz darauf, die größte Modelleisenbahn der Welt zu bauen?
Ja, da muss man tief in meinen Kopf reinschauen, wie es damals in meiner Psyche aussah. Wir hatten die Diskothek 8 Jahre, sie lief toll, es war auch cool, wir waren jung.
Das war die Diskothek in Wandsbek, ne?
Genau, voilà, heute heißt die H1. Und aber mit der Zeit, so die ersten 3-4 Jahre waren genial, das habe ich geliebt, das war cool. Und aber dann fing immer mehr an, so der Kopf mal nachzudenken, was ist das eigentlich, wie oberflächlich ist eigentlich das Nachtleben? Ich habe damals keinen Schluck Alkohol, nichts, gar nicht getrunken, ich habe noch nie geraucht, keine Drogen genommen. Und um mich herum passierte das aber. Und mit zunehmender Zeit des Abends haben dich immer mehr Menschen, teilweise wildfremde Menschen, in den Arm genommen. Ey Freddy, Bierchen trinken zusammen und so. Und ich habe das immer mehr gehasst, also wirklich gehasst. Und da war klar, ich muss irgendwas anderes machen. Das ist nicht mein Leben, Nachtleben. Das kann jetzt vielleicht noch schön sein, aber nicht mehr in ein paar Jahren. Und der Kopf war also frei für was Neues, aber die Idee, die zündende Idee kommt meistens nicht, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich brauche jetzt eine Idee. Die kommt meistens überraschend. Und das ist in Zürich passiert. Ich bin damals mit meiner Freundin und einer Bekannten, also mit zwei Damen, durch Zürich geschlendert. Die Geschäfte waren eher weiblich geprägt. Ich hatte keine Lust mehr. Dann kam ein Käsegeschäft, da sollten der Käse für abends gekauft werden. Ich hatte einfach keinen Bock mehr und stand in dieser kleinen Gasse und habe mich umgedreht. Und auf der anderen Seite war ein kleines Modellbahngeschäft. Und da bin ich weiß nicht warum, reingegangen. Habe mich dort an meine Kindheit erinnert, die schon sehr eisenbahnverrückt war mit Gerrit zusammen. Und keine 5 Minuten später habe ich Gerrit angerufen und habe ihm gesagt, ich habe die Idee, wir bauen die größte Modelleisenbahn der Welt.
Und er hat gesagt, super Idee oder
spitze? Er hat mich tatsächlich ernsthaft gefragt, ob es heiß in Zürich ist, ob ich einen Sonnenstich hätte. Der war total genervt, weil wenn ich im Urlaub bin, war doppelte Arbeit für ihn angesagt. Aber es hat doch was bei ihm bewirkt, denn abends habe ich ihn wieder angerufen, habe gesagt, ich habe jetzt schon weitere Gedanken. Und da hatte er schon im Internet, was damals nicht annähernd so war wie heute. Das heißt, man musste also wirklich lange suchen, lange warten, bis man irgendwas gefunden hat. Und er hat tatsächlich was Vergleichbares nicht gefunden. Natürlich haben wir die Anlage im Hamburg Museum damals als Kind auch geliebt und so. Und es gab auch die ein oder andere Ausstellungsanlage, wo schon ein bisschen mehr Landschaft gebaut wurde. Aber es gab nichts, was wir für eine Idee hatten, nämlich das Miniaturwunderland. Der Name beinhaltet ja nicht umsonst nicht das Wort Modelleisenbahn. Es sollte eine Welt in klein werden und das gab es nicht. In der Form
es sollte
gab's
eine Welt
nicht.
Werden, die auch Frauen interessant finden. Ne? Das war die ja einer eurer Gedanken, damit nicht nur die Modellfreaks kommen, sondern jeder.
Ja, jeder, genau, jeder. Es betrifft nicht nur die Frauen. Also ich würde mal auch mal sagen, zu der Zeit war noch Modelleisenbahn schon noch moderner, vor ein paar 20 Jahren. Trotzdem waren es 20% der Menschen, die Männer, die sich da vielleicht für interessiert haben. Das heißt, wir wollten alle erreichen. Wir wollten nicht nur die 20%, wir wollten alle haben. Und deswegen, ja, haben wir das Miniaturwunderland als Namen gewählt und auch so gebaut. Das ist also eine Welt in Kleines mit ganz vielen süßen Sachen, ganz tollen Geschichten, aber auch einer Menge Eisenbahn.
Genau, und wie es der Zufall so wollte, habt ihr dann im Abendblatt auch die Geschichte erzählt und damit gleich auch mit der Bild-Zeitung, da sind wir schon fair, gleich viele Bewerbungen gehabt, die gesagt haben, da machen wir mit.
Ja, wir haben irgendwann den Zeitpunkt gehabt, also sehr schnell. Am 13.07.2000 hatte ich die Idee und ich glaube im September hatten wir schon in Aussicht, dass wir dort die Flächen bekommen können und ich glaube Anfang Oktober haben wir alles unterschrieben, Mietvertrag, Darlehensvertrag.
Und dann dass ihr da irgendwann so gut reingekommen seid, wundert mich, weil Speicherstadt, war das euer Wunsch? Habt ihr gesagt, wenn, muss das an so einem Hamburger Ort sein oder war das irgendwie das Erstbeste, was wir kriegen?
Also da wir ja auch das Thema Stadtentwicklung haben, müssen wir mal die Zeit zurückspulen. Zu der Zeit war das noch Zollgebiet. Da stand ein riesen Zollzaun, es gab mehrere Zolldurchgänge. Einer war direkt bei uns vor der Tür, der hat am Wochenende geschlossen gehabt, der schloss abends um 19 Uhr, da war alles zu. Das heißt, da hätte man nur noch ganz hinten über die Elbbrücken reinkommen können. Das waren schon so Gedanken, die uns ein bisschen nervös gemacht haben. Aber zu dem Zeitpunkt war die Vision der Hafencity schon da. Es war entschieden, das soll gebaut werden. Also musste die Speicherstadt raus aus dem Zollgebiet. Sonst wäre das komisch gewesen, so eine kleine Zunge dazwischen. Man fährt durch die Speicherstadt, durch den Zoll und dann drüben 100 Meter später wieder in die Hafencity. Also musste das da weg.
Wo ja damals nichts stand. Ne? Das war ja,
da stand oder ein, zwei Hallen Gebäude. Und da stand auch ein Kraftwerk oder so. Es war ganz urig. Da war kein Mensch. Wenn du da, da waren keine Touristen, nichts. Die hatten Dornröschenschlaf gehalten und so. Liebe Speicherstadt. Und das war für uns wertvoll, denn ganz viele Teppichhändler oder so mussten sich umorientieren, weil sie dieses Zollgebiet brauchten. Es stand also, wurde sehr viel leer. Und die Halle hat jetzt überlegt, was machen wir denn jetzt, um Gottes Willen? Und hat tatsächlich diese Ecke, wo wir dann auch reingekommen sind, so ein bisschen freigegeben für Kultur. Hat ihn auch Kultur- und Gewerbespeicher genannt. Aber diese Vision, dass das mal ein pulsierender Ort werden könnte, die war in vielen Köpfen noch nicht drin. Also waren wir glücklich und beide Seiten dankbar, dass wir uns gefunden haben. Und haben sehr schnell und sehr gut und nett einen Mietvertrag bekommen. Und dann mussten wir auch irgendwann ja auch Leute finden, die das bauen. Da waren wir noch etwas unsicher. Und deswegen dieser Bericht im Abendblatt. Wir haben alle Zeitungen im Norddeutschland.
Ihr seid ja keine Modellbauer, oder? Also ihr Hättet jetzt nicht irgendwie...
Doch, als Kind schon, aber nicht in der Form, wie wir es fürs Wunderland gebraucht hätten. Also Gerrit mit seinem Technikgenie, klar, das war natürlich genial, aber ich hätte da dann echt doch im Vergleich zu dem, was wir heute können, zwei linke Hände.
Du hast noch die Häuser zusammengeklebt früher.
Genau, das habe ich tatsächlich auch noch gemacht und ich habe auch noch die ersten Autos beleuchtet und so, aber irgendwann war zu viel Logistikarbeit und da ist es weniger geworden. Aber nochmal ganz schnell, das Abendblatt war tatsächlich ein wichtiger Punkt, denn wir wollten ja Leute finden. Und dann habe ich alle angeschrieben, alle Radiosender, alle Zeitungen, alle angeschrieben und es haben sich tatsächlich nur die Bild-Zeitung und das Abendblatt gemeldet und das Abendblatt hat einen riesen Bericht gemacht.
Die anderen
fanden das doof.
Ich war bei den anderen damals und die haben gedacht, was für eine bescheuerte Idee.
Ja,
Modelleisenbahn ist ja schon damals so ein bisschen im Sinken begriffen gewesen.
Ja, haben viele gesagt.
Märklin ist pleite gegangen, also es war irgendwie, ja, galt als verzopft und ihr habt damit, man jetzt inzwischen vielleicht mal 25 oder 24 Jahre weiter, seid ihr eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Und ich habe gesehen, 2023 hat es nicht für Platz 1 gereicht. Was war da los?
Das sehen wir ganz, ganz sportlich. Als der Europapark Platz 1 gewonnen. Davor waren es wir es 5 Jahre lang. Bei TripAdvisor sind wir noch Platz 1 in Deutschland. Das hat natürlich auch immer was mit der Anzahl der Besucher zu tun. Wenn ganz, ganz, also die haben dreimal so viele Besucher, ist riesengroß. Und ne, die sind, also der Europapark, ich kann das nur jedem sagen, es ist unfassbar. Es ist unfassbar und das ist bis ins letzte Detail, wenn du auf die Toiletten gehst oder sonst irgendwann in einer Warteschlange stehst, es ist alles schön. Es ist nichts irgendwie eine kahle Wand, es ist alles mit einer Liebe gebaut, fantastische Attraktionen, das muss man sowieso sagen. Deswegen total nachvollziehbar, dass jeder da geflasht rausgeht und das war also schon immer. 5 Jahre lang war der Europapark Platz 2 und jetzt haben wir mal einmal die Plätze getauscht und ich bin gespannt, wie es 2024 wird. Man kann
jetzt gibt es Monaco.
Ich sag das jetzt mal ganz unauffällig, man kann schon wieder abstimmen, DZT. Und dann, also wenn man DZT und Wahl, dann kommt man auch so eine Seite, da könnte man ja auch
die abstimmen. Erste Werbepause in der Geschichte dieses Podcastes soll erlaubt sein. Wie sieht's denn aus bei den Zuschauern? Ich habe gesehen, ihr hattet 23 mit 1,5 Millionen so viele Gäste wie nie zuvor. Seid ihr 2024 darüber hinaus?
Also bei uns ist es tatsächlich zwei Zahlen, die wichtig sind. Einmal, wie viele Gäste haben wir? 1,5 Millionen, Rekord. Aber viel wichtiger ist, wir nennen das immer, wie hoch war der Druck heute? Wie viele Menschen wollen denn eigentlich ins Wunderland? Und das steigt exorbitant. Und das ist durch Corona danach, durch einen Nachholbedarf auch nochmal extrem gestiegen. Aber auch durch die weltweite Publicity in den letzten Jahren. Das ist ja unglaublich geworden. Also so ein extremes Beispiel war, wir hatten in der Corona-Phase so einen Zug gemacht, so einen Gläserzug, der auf mehreren tausend Gläsern klassische Melodien gespielt hat. Ich hatte diese Idee im Lockdown, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Dann haben wir das Team zuerst illegal, ins Wunderland geholt, haben mit 40 Leuten eine Woche lang diese Gläser gestimmt und diesen Zug durchs Wunderland fahren lassen. Und dieses Video, wir haben mal ausgerechnet, jeder 40. Mensch auf der Welt gesehen. Das ist, ich glaube, 150 Millionen alleine bei Guinness World Records geschaut worden. 150 Millionen. Und in den Kommentaren hat jeder Zweite gefragt, wo ist das? Und da sind ganz viele Sachen in letzter Zeit gelaufen. Monaco-Eröffnung, das zieht die Menschen hierher. Und das ist für uns eher ein Problem.
Also die Familie des Prinzen war ja da, Prinz Albert mit der Familie und den Kindern. Das ist
surreal. Extra für uns im Flieger gestiegen, mittags gekommen, abends wieder gefahren. Nichts als Staatsbesuch, hat ja nicht mal einen Staatsbesuch sozusagen draus machen wollen. Wollte das Wunderland eröffnen und wir wussten schon sehr frühzeitig, dass sie sogar die Kinder mitbringen, was ja eigentlich noch die noch größere Sensation ist. Durfte man natürlich nicht sagen, aufgrund von Sicherheitsbedenken, das sollte eigentlich erst hinterher herauskommen, ist dann irgendwann durchgesickert und alle waren nervös und so. Das ist eine Ehre, die kann man mit Worten nicht beschreiben und wie die alle vier begeisterter waren und auch alle zum Kind geworden sind, das ist ein Märchen und deswegen ist das für uns ein Problem, dass es nur 1,5 Millionen reinpassen im Jahr. Wir haben wirklich 100 Tage im Jahr, wenn wirklich viele Ferien sind, von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts geöffnet und trotzdem.
Das heißt, mehr geht gar nicht. Also
an so einem Tag.
Das Fassungsvermögen lässt eigentlich nicht viel mehr Zuschauer zu.
Nee, weil tatsächlich wir haben ganz klare Absprachen mit dem Team, so sind wir, ne, die wollen ja auch irgendwann mal schlafen, ne. Wir haben zwar ganz viele und wir haben auch mehrere Schichten dann in so einem Fall, aber trotzdem, es muss ja auch gereinigt werden, repariert werden. Mehr als 7 bis 1 Uhr geht nicht. Wir können auch bis 3 Uhr an vielen Tagen öffnen. Es wäre immer noch Wartezeit. Aus der Not und aus der Panik heraus, ich möchte es irgendwie sehen. Wir wissen, dass an 100 Tagen im Jahr über 10.000 Menschen zu uns kommen wollen, an bestimmt 30, 40 Tagen im Jahr über 20.000 Menschen zu uns kommen wollen. Aber wenn wir wirklich von 7 bis 1 Uhr geöffnet haben, geht nicht mehr als 5.000. Das ist schon viel.
Oder ihr braucht noch mehr Platz.
Ja.
Ihr habt ja schon quasi den Brückenschlag, das war ja immer euer Traum, auf die andere Seite auch der Speicherstadt bekommen. Ja. Das heißt, wäre das noch eine Option, um noch mehr Gäste zu empfangen? Noch mehr Räume?
Das ist nicht unser Antrieb. Unser Antrieb ist, wir wollen bauen. Wir wollen nicht nur verwalten und alte Anlagen sanieren und was wir leider ja müssen immer, ne? Und wenn man sich die ganz alten Abschnitte anschaut, müssen wir auch ganz ran mal irgendwann ganz neu bauen.
Hamburg muss neu gebaut werden?
Hamburg muss irgendwann neu gebaut werden. Wir tippen so in 7 Jahren müssen wir da ran. Das ist dann ein städtebauliches Projekt, weil wenn wir das veröffentlichen, was wir jetzt ja gerade tun, dann weiß ich schon, was passiert. Jedes Autohaus, jede Tankstelle, jede Firma, jede Spedition kommt, ich will mein Haus auch dann da haben. Und das ist komplex, das ist schwierig. Was will der Hamburger, aber was wollen auch die 90% Touristen, was wollen die 30% Ausland denn sehen von Hamburg? Und ne, sollen es was? Zwei also Stadien werden? Ne? Die ewige Diskussion, warum ist nur das Volksparkstadion da?
Ja gut, das ist natürlich die nächste Frage. Und wann wird mal das Spiel 4:3 vielleicht auch durch ein neues ersetzt, weil, wenn ich mich recht erinnere, ist ja St. Pauli jetzt Erstligist und der HSV Zweitligist.
Ja, da kann, also ich bin ja Hardcore-HSV-Fan, ich freue mich trotzdem über Pauli. Ich bin ja, und ich glaube auch, dass mehr HSV-Fans, als man immer unterstellt, gleich denken, dass sie sagen, also nur wenn wir gegeneinander spielen, wollen wir gewinnen, ansonsten freuen wir uns auch für Pauli. Also alle meine bekannten HSV-Fans haben auch ein Herz für Pauli, von daher freuen wir uns alle und sind gespannt, wie es wird in der Bundesliga, aber trotzdem, ne, der Abschnitt ist 2002 geworden. Und da war dieses letzte Spiel, also für mich ein ganz witziges Spiel, weil
ich war im Stadion.
Haben die Pauli-Fans diesen genialen Spruch gebracht. Wir sind zwar nicht gut genug für diese, wahrscheinlich nicht gut genug für diese Liga, aber für euch wird's schon noch reichen. Das war so ein witziger Spruch und der ist da auch verewigt. Und das war so ein unglaublich spannendes Spiel. HSV hat 4:1 geführt und dann hat nur noch Pauli gespielt, hat 4:3 rangekommen, hatte Chancen zum 4:4. Das ist so ein Spiel, was ganz viele HSV und Pauli-Fans als eines der besten Spiele in Erinnerung haben. Und dann haben wir irgendwann uns breitschlagen lassen und gesagt, okay, dieses Spiel, das Heimspiel vom HSV, irgendwann in der zweiten Liga, das machen wir dann. Das Ergebnis nehmen wir als neues. Und dann können wir uns überlegen, ob wir jeweils dann das immer aktuelle machen. Und das ist 0-0 ausgegangen. Willst du 0-0 machen? Nee. Und deswegen haben wir da einfach entschieden, nein, es ist dann einfach historisch. Das ist, damals, als wir es gebaut haben, war dieses Spiel, es passte genau in die Zeit. Es ist ein tolles Spiel gewesen. Wir lassen es einfach so. Dass da Pauli-Fans manchmal nicht mit glücklich sind, kann ich verstehen. Aber wir müssen auch, wenn wir zum Beispiel Hamburg verändern, immer daran denken, für wen tun wir das? Und das sind nun mal 90% Nicht-Hamburger, die zu uns kommen. Und die 10% Hamburger, es ist mindestens der Hälfte völlig egal, ob da ein Volksparkstadion oder ein Millerntor-Stadion. Das heißt, für 2% oder 1% unserer Besucher Hamburg deswegen komplett anders zu bauen, müsste man sich immer die Frage stellen. Ich glaube, es reicht ein Stadion. Ich denke, es ist dann einfach das bekannteste Stadion in Hamburg. Das ist wahrscheinlich also in einem neuen Hamburg-Abschnitt, denke ich tendenziell, ohne dass das mein HSV-Herz entscheidet, das Volksparkstadion, aus ganz logischen Gründen. Aber ist so weit hin und es werden auch ganz,
fehlt
ganz
denn? Viele... Fehlt denn irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hätten wir
ja eigentlich jetzt... Ja, die Reeperbahn. Wir haben zwar die Davidstraße so als Aushängeschild der Reeperbahn haben wir die Davidstraße mit drin, aber man muss sich vorstellen, wir haben Hamburg 2002 gebaut. Zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade 2001 haben wir eröffnet, also 2001 bis 2002 haben wir dann Hamburg gebaut. Wir hatten keine Ahnung, wie gut wir mal werden.
Damals muss man sagen, ihr habt ja auch harte Wochen durchlebt. Ihr seid ja direkt nach dem 11. September an den Start gegangen, kurz vorher.
Ja, 3 Wochen vorher. Es war ein himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Es lief so unfassbar an. In kühnsten Träumen haben wir das nicht erwartet. Und dann 16. August haben wir eröffnet und 11. September, es war ein Dienstag außerhalb der Ferien und wir hatten 900 Gäste. Unfassbar. Wir haben außerhalb der Ferien so 100, 150 Gäste geschätzt. Und wir hatten 900 Gäste an dem Dienstag. Um 16 Uhr ist das, glaube ich, passiert, 15, 16 Uhr. Und am nächsten Tag keine 200, ich glaube 100 oder 130, 150, die schon sozusagen gebucht hatten. Und das ging dann einige Wochen so, dass man erstarrt war. Und da haben wir schon Panik gehabt. Wir hatten gerade angefangen, Hamburg zu bauen. Und als wir Hamburg gebaut haben, um wieder zurück da zu kommen, da konnten wir noch gar nichts. Wir haben wirklich noch diese typischen Falla-Kipi-Häuser gebaut, haben versucht, daraus in Hamburg zu bauen, haben ganz wenig selbst gebaut. Michel, klar, Kölbernbrücke, Landungsbrücken, Speicherstadt, das mussten wir selbst bauen. Das war eine Herausforderung für uns. Das können wir heute tausendmal besser. Wenn wir heute einen Hamburg-Abschnitt bauen würden, dann würden wir ganz anders bauen. Dann würden wir, wahrscheinlich wäre nicht ein einziges Haus irgendwo gekauft. Also in den letzten drei Bauabschnitten ist alle Häuser Eigenbau, da gibt's kein einziges gekauftes Haus mehr. Monaco, das sind alles selbstgebaute Häuser, ein Wahnsinn. Alles nach Plänen, nach Augen, nach Fotos gebaut. Das ist auch der Grund, warum, wenn man sich Hamburg überlegt, Hamburg ist, glaube ich, schätze ich mal, ich habe die Zahlen nicht in meinem Kopf, doppelt so groß wie der Monaco-Abschnitt. Aber wir haben für den Monaco-Abschnitt mindestens 15 Mal so lange gebraucht wie für den doppelt so großen Hamburg-Abschnitt. Da sieht man, wie wir anders bauen. Und deswegen wäre Hamburg ein Riesenprojekt und auch eine Mega-Herausforderung. Was würden wir zeigen? Würden wir es genauso wieder bauen, nur in neu? Ja, weil es so vielleicht so einen historischen Wert auch für uns hat. So haben wir Hamburg damals gebaut. Oder würden wir es ganz anders machen? Keine Ahnung. Wird eine schwierige Aufgabe.
Es spukt schon im Kopf herum. Kriegt man eigentlich, wenn man in dieser Welt 1:87, das meiste ist ja ein 1:87 in der Größe, einen anderen Blick auf eine Stadtlandschaft, auf eine richtige Stadtlandschaft? Guckt man anders auf Hamburg?
Ich glaube, jeder aus dem Team Modellbau guckt anders auf alles, was er sieht, sieht. Wenn man mit dem Zug fährt, man guckt anders raus, man sieht, wie die Menschen auf dem Bahnsteig stehen. Das würde ein normaler Mensch nicht tun. Glaube ich zumindest nicht. Sich anzuschauen, wie stehen die Menschen in Gruppen da oder unterhalten sie sich, wie viele stehen inzwischen. Also in Hamburg-Abschnitt müssten wir sowieso ändern, weil die Menschen stehen nicht mehr in Dreiergrüppchen zusammen, unterhalten sich, sondern sie stehen alle einzeln und gucken auf ihr Smartphone. Sie gucken alle nach unten, haben alle eine Genickstarre. Das gab's damals noch nicht. Als wir angefangen haben zu bauen, ist ein Riesenaufwand für uns, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie unfassbar hat sich die Gesellschaft verändert. Die Autos, E-Autos, gibt es keine Herstellerbaute E-Autos. Die bauen wir gerade alle selbst, um so eine Energiewende auch im Wunderland zu zeigen. Es ist eine unfassbare Herausforderung. Aber es bringt Spaß. Ist nur wahnsinnig aufwendig. So ein Auto selbst zu bauen ist 20 mal, 30 mal so aufwendig, wie als wenn ich mir ein Herb- oder Viking-Auto kaufe.
Wollte ich gerade sagen. Früher fuhr ein Viking-Auto oder stand auf dem Parkplatz und feierte.
Da habe ich ein paar Lampen angebaut und dann ist immer noch Aufwand gewesen. Man musste die aufmachen, durchdrehen, Licht reinbauen und so. Aber es ist trotzdem viel, viel weniger Aufwand, wenn ich so ein Auto kaufen kann, als wenn ich es selbst bauen muss. Und dementsprechend glaube ich, dass alle aus dem Modellbau-Team immer durch Hamburg gehen, sich anschauen, welches Gebäude sieht wie aus, wie ist ein Bordstein gemacht, wie sind die Verkehrszeichen, wie ist die Verwucherung da, wer pflegt sein Grundstück, wer pflegt sein Grundstück nicht. Das erwische ich mich auch. Also nicht nur, wenn ich in Hamburg rumgehe, habe ich oft das Gefühl, wenn wir Hamburg nochmal neu bauen, das wäre auch was mir gefallen würde. Das habe ich auch immer im Urlaub. Wenn ich irgendwo, ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich, als ich noch drei Kinder hatte und die 4 und 5 Jahre alt waren, eine ganz tolle Reise durch Neuseeland gemacht habe. Wir dachten, jetzt kommen die bald zur Schule, dann ist sowas vorbei. Ich habe jeden zweiten Tag gedacht, ich muss Neuseeland bauen, so schön ist das. Und das habe ich
immer. Das fehlt ja auch noch.
Ja, das fehlt so. Ja, wir haben ja überlegt, Australien, wenn wir gar keinen Platz mehr haben, Australien ist ja down under, ist auf der anderen Seite, ne, kann man ja unter die Decke bauen. Und das wäre ja eine Herausforderung, an der Decke über Kopf Neuseelands und Australien zu bauen.
Gegen den Handyblick mal.
Genau, die Züge fahren dann auch über Kopf. So, das wäre so eine witzige Idee, die in unserem Kopf schwirrt. Ansonsten gibt's knapp 200 anerkannte Länder auf der Welt. Wir werden also niemals auch nur annähernd alles bauen können.
Aber ihr habt ja schon geplant, habe ich gesehen, Karibik und Großbritannien, trotz Brexit.
Ja, Großbritannien ist bis auf Weiteres verschoben worden durch den Brexit. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das immer noch total blöd.
Ich auch.
Und auch eine absolut falsche Entscheidung, das wissen
die. Also könnten wir jetzt festmachen, du versprichst, dass Großbritannien priorisiert wird, wenn sich Großbritannien zurück auf die EU bewegt.
Ich glaube, dazu wären wir zu egoistisch, dass wir das nicht uns beeinflussen lassen würden, weil wir haben einfach andere Visionen gerade. Wir wollen, Südamerika ist so toll. Und wenn man sich Patagonien anschaut, das ist so schön geworden. Und wir bauen jetzt den Regenwald und die Atacama-Wüste und Chile und Bolivien und Peru alles gleichzeitig an zwei Orten mit der Familie Martinez in Südamerika. Da sind auch unsere Modellbauer dann immer mal mit unten und so. Wir bauen an zwei Orten zusammen drei Bauabschnitte und das ist so genial im Moment. Und die Bilder, die gerade unser Obermodellbauer Gerd Dauscher alle zusammengetragen hat, was wir bauen wollen, das ist so schön. Da brauche ich jetzt nicht zwingend sofort in England. Aber es ist das Mutterland der Eisenbahn und es gehört auch irgendwie dazu. Deswegen ist es geplant, wenn wir sozusagen drüben mit den Bauabschnitten fertig sind, dann oben ein Stockwerk höher, also ein Boden höher, wie wir in der Speicherstadt sagen, mit dieser Galerie oben
Asien. Also es kommt noch einer dazu, der genau. Jetzt noch nicht Teil der Ausstellung ist.
Ja, also da man kann jetzt da oben schon hochgehen und da kann man so unsere kleinen Ausstellungen, die wir in der Zeit unseres Wunderlandes immer mal gemacht haben, zum Thema Tierwohl oder die geteilte Stadt, die Geschichte der Mauer in Berlin und so. Das kann man da oben alles sehen, aber das muss dann irgendwann woanders hinkommen, weil wir da Asien, Mittlerer Osten, vielleicht noch ein bisschen Afrika bauen wollen. Und dann kommen wir wieder zurück in unseren Speicher. Und da ist geplant dann Frankreich und Großbritannien und vielleicht noch ein bisschen Benelux. Aber das sind, wir reden hier gerade von irgendwas 15 Jahre.
Das heißt, man, es ist nicht so wie bei der Disco, für die man irgendwann zu alt wird. Fürs Wunderland wird man nie zu alt. Das kann man noch
einige. Ich habe ja Zeit meines Lebens immer diesen Tatendrang gehabt und habe immer wieder neue Ideen und bin dann auch gefesselt von diesen Ideen und kann das gar nicht ab, wenn man mir sagt, dass die Idee vielleicht scheiße ist oder so. Werd dann zum Terrier und man fragt mich dann auch, na, was machst du dann jetzt? Jetzt hast du das Wunderland. Nee, das ist ja das Schöne. Es ist nie fertig. Wir haben immer neue Ideen. Wenn ich eine neue Idee habe, kann ich sie ja selbst hier im Wunderland verwirklichen. Und das ist ehrlich gesagt ein Traum. Und deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass wir irgendwann fertig sind mit Bauen und nur noch alte Bauabschnitte sanieren müssen. Aber es ist natürlich der Zwang. Wenn man sich jetzt Hamburg und den Harz und so vor allem anschaut, das ist alt.
Ja. Sieht auch anders aus, als es in der Realität inzwischen aussieht.
Das war ganz extrem, als wir das Fürstenpaar und die Kinder geführt haben, sind wir hinten durch den Hintereingang rein. Trotzdem waren da Massen an Menschen, das war irre, das war total cool. Und haben sozusagen ihnen zuerst Patagonien, Rio, dann Monaco, Italien gezeigt. Und das sind genau rückwärts unsere neuesten Bauabschnitte gewesen. Das war fast so ein bisschen unangenehm, als wir dann nach oben gegangen sind. Der Flughafen war noch toll. Aber dann sind wir direkt in Knuffingen, Harz, Hamburg gekommen. Und da sah man, also es sah mal so extrem, wenn man mal so ganz leeres Wunderland hat und nur mit diesen vier Menschen ganz bewusst 90 Minuten rumgeht, hat man selbst plötzlich mal einen ganz komischen Blick auf sein eigenes Wunderland. Und da ist mir so eiskalt bewusst geworden, da müssen wir irgendwann ran. Also ich zumindest, der die Unterschiede feststellt. Vielleicht ein normaler Besucher sieht das gar nicht.
Nee, witzigerweise, ich war ja mit meiner jüngsten Tochter dann da. Und das ist ja immer schön, wenn so wenig los ist. Und da sind wir halt auch rückwärts gelaufen. Und es fällt schon fällt schon auf, dass diese Brillanz, auch die, wir waren kurz vorher in Rom gewesen. Wenn man dann da steht, denkt man, man ist in Rom. Man erkennt alles wieder. Und dieses Gefühl hast du schon in Hamburg nicht mehr. Einfach auch, weil natürlich da 20 Jahre Modellbau quasi dran vorbeigegangen sind. Es gab mal das Angebot, hast du mal angedeutet, dass die Scheichs gerne für viel, viel Geld ein noch größeres Miniaturwunderland bei sich mit euch gebaut hätten.
Nicht nur die Scheichs. Also irgendwann habe ich einen Ordner angefangen, ich würde mal sagen 2002. Mit der Fertigstellung am Ende 2002 haben wir, das 2003, irgendwann haben wir USA fertiggestellt und da waren wir auch ganz viel. Das war das erste Mal so, dass wir weltweit ganz viel im Fernsehen waren. Das war so ein Gag. Damals gab es diese 0190-Nummern, wo dann nachts immer ganz merkwürdige Werbung für gemacht wurde. Diese Bezahl-Hotline. Und da hat unser Team immer gewitzelt, Mensch, Frederik, du wirst steinreich, wenn du eine Bezahl-Hotline für Journalisten einführst. Ne? So, da war jeden Tag aus der Welt wochenlang ein Fernsehteam da. Und das hat natürlich auch was erzeugt. Dann ging das los erstmal einmal die Woche und inzwischen muss ich sagen, es ist jeden Tag, dass eine Anfrage irgendwo aus der Welt kommt, können wir ein Wunderland zusammen. Und es gibt immer verschiedene Arten. Na, ich möchte ein Wunderland bauen, ich baue das selbst, verkaufst du mir Know-how. Na, ich möchte gerne, dass hier ein Wunderland gebaut wird, könnt ihr es bitte bauen. Und die extreme Sache, könnt ihr bitte nach Dubai kommen, ich zahle euch, was ihr wollt, aber ihr solltet ein Wunderland bauen und auch selbst betreiben. Das sind so die drei Kategorien. Und wir haben das alles abgelehnt und die können das immer alle nicht verstehen. Wir haben aus jedem Land der Welt, ich glaube alleine aus Südkorea waren es 20 Angebote, aus China 30, 40 Angebote in den Größen, die haben ja Riesenstädte. Mit koste es, was es wolle, mehr oder weniger, Wunderländer
zu bauen. Auch mit Bedingungen, die man natürlich hier in Hamburg auch gar nicht mehr haben kann. Also wahrscheinlich räumlich und technisch.
Ja, klar. Also,
aber ihr habt immer gesagt, nein.
Und Dubai, ich weiß nicht, eins dieser arabischen Länder meinte ja, hole ich dir 1000 Inder und dann wird das schon. Ne? Also die haben überhaupt gar kein Gefühl dafür, dass das hier Liebe ist, dass das gewachsen ist, dass nicht wir einen Masterplan haben, wie genau was gebaut werden muss und die Unit so und so kriegt jetzt den Quadratmeter und muss bis morgen die Straßen gebaut haben, sondern es ist ein Thema da, es ist ein grober Plan da und dann ist ein geniales Team dabei und fängt einfach an zu bauen. Wir haben kein Budget, wir haben keinen Zeitrahmen, wir bauen. Und irgendwann setzt man es zusammen, es könnte ja demnächst fertig sein, lass mal einen Termin machen. Kein einziger dieser Investoren würde sowas akzeptieren. Niemals. Die würden immer sagen, Budget, 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 Zeitrahmen, ein Jahr, weil ich muss Miete zahlen und sonst irgendwas. Allein darauf hätte ich schon gar keinen Bock. Geschweige denn, dass es mich gar nicht in die Welt zieht. Ich habe ein Wunderland, das erfüllt mich total. Ich habe ein schönes Haus, ich lebe toll, ich fahre einen ganz tollen Elektrowagen, den ich liebe über alles. Was brauche ich denn mehr? Das ist doch, ich würde andauernd irgendwelchen Anzug tragen müssen, irgendwo in der Welt rumgurken. Und hätte dann super viel Geld auf dem Konto, wo ich den ganzen Tag nur Stress hätte, ob diese Aktie raufgegangen ist oder runtergegangen ist. Nee, das ist tatsächlich auch das große Glück, dass wir sind ja zu dritt, dass wir alle drei genauso ticken. Um auf den Scheich nochmal zurückzukommen, da war ja meine Frage am Anfang dieser Geschichte. Die haben sich nicht abwimmeln lassen. Wir haben immer Nein gesagt und dann standen die plötzlich unten an der Kasse. 10 dieser Scheichs, also ich nenne die immer Scheichs, wenn die mit diesem rosa Kopftuch da, weißer Gewand. Und dann kamen die da, haben sich in unser Besprechungszimmer gesetzt. Ich wurde dazugeholt, hatte schon gar keine Lust. Und dann ging es nur darum, wie viel es kostet und wann wir anfangen. Und ich immer, wir machen das nicht. Wir haben kein Interesse.
Sie kennen keinen.
Und dann haben sie wieder ihren Übersetzer wieder die Frage gestellt, was kostet es denn? Und ne, soll es reichen 100 Millionen Dollar? Und da bin ich schon zusammengesackt so ein bisschen. Meinte, was hat der gerade gesagt? Ne?
Einfach so eine Hausnummer, was hat das Wunderland insgesamt gekostet hier in Hamburg?
Damit man. Ich glaube, wir liegen so ungefähr bei 40 Millionen. Aber ne,
das okay, ist, aber das zeigt schon, dass wir 100 Millionen.
Das ist tatsächlich.
In fast 50
Wir haben ja nie, wir gucken immer hinterher, wenn ein Bauabschnitt fertig ist, wie viele Stunden haben wir gebraucht und dann rechnen wir aus, was es gekostet hat. Das tun wir nie vorher, was wir glauben, was es kostet. Aber das sind ungefähr 40 Millionen. Das ist ja fast alles Arbeitszeit, die da reinfließt. Und habe ich gesagt, nein, kein Interesse. Und dann mehr. War die Frage mehr. Und ich habe gesagt, nein, kein Interesse. Ich muss gestehen, ich bin dann zu Gerrit und Stefan gegangen und habe gesagt, surreal, was gerade passiert ist. Wollen wir mal eine Nacht drüber schlafen oder was machen wir jetzt? Ne? Weil das war schon eine Summe, das war verrückt. Und dann haben wir am nächsten Morgen uns wieder getroffen und haben gesagt, so na, du, sag du. Nee, sag du. Und dann haben wir gesagt, auf 3. Und dann kamen auf 3 deutliche laute Neins. Und dann haben wir einmal gelacht und sind wieder in die Arbeit gegangen. Und das ist tatsächlich verrückt. Das ist absolut verrückt. Die glauben wirklich, dass man das skalieren kann, wie man das nennt heute. Mhm. Das haben ja auch einige probiert. Ganz prominentes Beispiel am Times Square, Gulliver's Gate. 40 Millionen US-Dollar haben die eingesammelt von Investoren. Und ich glaube, ein halbes Jahr später waren sie pleite. Das war nett. Das war nett, aber es hatte null Liebe. Die haben nicht verstanden und die haben 6 verschiedene Modellbaufirmen gehabt, haben 6 verschiedene Kontinente gebaut, 6 verschiedene Modellbaufirmen und nur eine hat da Liebe reingebracht. 5 andere waren Architekturmodelle. Wer will sich denn mit seinen Kindern ein Architekturmodell anschauen? Man will sich eine Welt in klein anschauen, in die man eintaucht, in die man Fantasie mitbringt oder Fantasie entsteht, wenn man es sich anschaut. Also es war alles, was ich bis jetzt gehört habe, war zum Scheitern verurteilt. Es gibt nur 2 Beispiele und da wussten wir auch sofort, das könnte was werden. Das waren Menschen, die haben gebrannt. Das ist einmal in Holland und einmal in St. Petersburg. Beide habe ich gesehen und beide sind auch liebevoll. Beide sind klein, aber fein, würde ich es nennen und kommen zurecht.
Ich würde gerne jetzt nochmal ganz schnell das Thema wechseln, weil Enthusiasmus ist das richtige Stichwort. Ihr wart enthusiastische Botschafter für die Idee. Olympischen Sommerspiele in Hamburg. Wir wissen beide, das hat geklappt. Jetzt 2024 sind die Spiele in Paris. Spürst du da so einen Phantomschmerz?
Das ist kein Phantomschmerz, ein echter Schmerz. Es ist tatsächlich, was da für eine Chance für Hamburg. Klar, ich kann auch die andere Seite verstehen, ne, was für ein Kommerz für Hamburg das auch bedeutet hätte. Aber was für eine Chance das Städtebauer technisch gewesen wäre, emotional gewesen wäre, was das für ein Erlebnis für uns Hamburger gewesen wäre. Das schmerzt immer noch, aber ich freue mich wahnsinnig auf die Spiele in Paris. Ich werde sie mir anschauen. Ich mag solche Großereignisse wahnsinnig gerne. EM in Deutschland, großartig. Hier wird ein bisschen in Hamburg dieses Feeling ja sein. Da haben wir aus meiner Sicht was verpennt, aber man muss ja ehrlich sagen, ein Großteil der Bevölkerung war im Herzen dafür. Ein Großteil. Wir hätten diese Abstimmung immer gewonnen, wenn sie nicht zu diesem Zeitpunkt im November gewesen wäre. Hätten wir diese Abstimmung gewonnen. Es war ein schlimmer geht's nicht. Es kam alles zusammen. Flüchtlingskrise aus dem Höhepunkt, dann diese unsägliche Äußerung von Schäuble. Ja, das müssen die Hamburger mal sehen, wie sie das bezahlen. Ne? Eine dämliche Äußerung, die so ausgenutzt wurde von den Gegnern, die so groß, ne? Damals war Facebook eine Macht. Und wie haben die das ausgeschlachtet? Und es kam so viel, dann Skandal, Dopingskandal, Sommermärchenskandal, alles kam auf einen
Haufen. Anschläge vom Start.
Die Anschläge Paris, das war, dass das Ergebnis, ich glaube, es war ja 49% oder so waren dafür.
51 zu 49.
Das ist eine Sensation. Das ist ehrlich gesagt mit den Umständen eine Sensation. Da siehst du das, wie viele Menschen im Herzen gemerkt haben, das passt. Und ich bin auch felsenfest überzeugt, wir hätten es gekriegt, weil das Konzept war einzigartig. Es war das nachhaltigste, modernste Konzept, was Olympia jemals gehabt hat. Nie wieder, auch in den aktuellen Bewerbungen, nie wieder gab es so ein perfektes Nachnutzungskonzept. Also wir hätten in dem Sinne Olympia, den Olympischen Spielen, nachhaltig einen Stempel aufgesetzt, so muss es in Zukunft sein. Und diese ganze Wahnsinn, der da immer teilweise passiert, wäre vielleicht durch uns, wenn wir 2024 dieses Jahr gezeigt hätten, wie es anders geht, nicht mehr passiert.
Sollte sich Hamburg nochmal bewerben? Vielleicht mit Kopenhagen so als Idee?
Oh, zwei Herzen in meiner Brust. Es war der perfekte Zeitpunkt. Es war das perfekte Konzept. Es war ein Startschuss für eine neue Art von Spielen, die wir gegeben hätten und die mein Herz auch so berührt hat, anders zu sein, diesen Gigantismus, der da ja ist und ne, Milliarden auszugeben, mit, gut, viel wäre es nicht gewesen, aber doch, es waren Milliarden, übertriebenen Sinne. Mhm. Was da immer, ne, London, die gute Ideen hatten, aber heute im Nachhinein wieder irgendwie es nicht so hingekriegt haben, wie man es gehofft hatte. Wir hätten das hingekriegt. Und ich weiß nicht, ob, wenn wir da jetzt in die Zukunft nochmal denken, ob das wieder so passt. Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, weil ich auch es verdränge.
Letzte Frage. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Ich könnte stundenlang über das Wunderland.
This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. No political pundits, no spin, no commercials. Just the candidates, the results, and you. Follow C-SPAN this election night, Tuesday, November 5th, on TV, online, or on the free C-SPAN Now video app.
Und deine Sicht auf die Stadt sprechen, ist Hamburg manchmal zu kleinmütig, zu eingeschlafen?
Ich komme ja auch mal in der Welt rum und habe auch schon viele große Städte gesehen. Ich möchte um Gottes Willen nicht, dass Hamburg irgendwann 3 Millionen Einwohner hat oder so riesengroß wird, eine riesen Expansionsstrategie hat. Deswegen ist dieser schmale Grat, was kann Hamburg an Tourismus ab, ne, von dem ich profitiere, ganz klar, wie viele Hotels sollen wir noch bauen und so. Das ist tatsächlich auch in meinem Herzen als tiefer, liebender Hamburger eine Diskussion, die ich mit mir selbst ausführen muss. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das tun. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit ganz viel gut gemacht. Wir stehen vom Image her sehr, sehr gut da. Wir Hamburger werden als kühl ja teilweise so früher bezeichnet. Nee, ich glaube, wir werden eher als, ja, würden wir mal sagen, realistisch, als bodenständig, als zielorientiert, aber jetzt nicht überheblich, arrogant, zu enthusiastisch oder so. Ich glaube, wir machen das sehr, sehr gut. Und genauso sieht in den meisten Dingen auch unser Städtebaukonzept aus. Wir überlegen uns das gut und wenn uns das allen gefällt, dann machen wir das. Und Stand heute haben wir es gut gemacht. Also vielleicht können wir den Elbtower mal ausklammern. Wobei ich auch sage, wenn das gut gegangen wäre...
Ihr habt ihn noch nachgebaut?
Nee, den haben wir noch nicht nachgebaut.
Im Wunderland, nein.
Den Elbtower noch nicht, nee.
Ist da nicht ein Wolkenkratzer, nee, der halb fertig ist?
Nee.
Ist das geträumt?
Ja, aber es wäre vielleicht ein Traum. Müssen wir mal drüber nachdenken.
Das wäre eine Idee.
Aber das finde ich großartig. So ein extrem, ja, nicht typisch hamburgisches Understatement-Projekt wäre gut gewesen, weil es wäre so ein Begrüßungsobjekt, wenn du über die Elbbrücken rüberfährst. Jetzt bist du in Hamburg und dann gleich so ein mega tolles Haus.
Es werden Investoren gesucht. Wahrscheinlich kriegt man es für einen Euro.
Ja, ich glaube, das würde bei uns ziemlich klein ausfallen.
Letzte Frage. Dein Wunsch, ein Wunsch für Hamburg. Was soll sich ändern?
Ah, ich bin ja ein Riesenoptimist. Ich bin ja selten unterwegs und sage, das ist alles scheiße, da müssen wir ran. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich kann eigentlich nur das, was ich ja eben gerade indirekt schon gesagt habe. Hamburg ist toll. Hamburg ist super. Und wenn wir es weiter schaffen, in einem guten Dialog miteinander, also immer auch die Gegenseite mitzuhören und sie nicht zu unterdrücken, nicht in eine gespaltene Gesellschaft zu wandern, was ich glaube, was wir in Hamburg weniger sind als im Rest der Republik sind, dann finden wir immer die Lösung für Hamburg. Dann finden wir immer eine Entscheidung. Und wenn wir das weiter so schaffen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, dann brauche ich mir nichts anderes zu wünschen, außer Hamburg bleibt, wie du bist.
Ein wunderschönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Frederik Braun. Für alle die noch nicht im Wunderland waren, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Weißt du, wie viele Hamburger es noch nicht gesehen haben? Gibt es da eine Umfrage?
Ich weiß nur, wie viele Hamburger schon da waren. Und das waren weit mehr, als wir Bevölkerung haben. Gut, dementsprechend waren viele ja schon 10, 20 Mal da. Also wir wissen nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung es nicht besucht hat, weil wir Umfragen auch in dieser Form gar nicht brauchen.
Aber wir wissen, dass nach diesem Podcast es noch weniger sein werden. Vielen Dank,
Danke Frederik auch. Braun. Hat mir Spaß gemacht.
Danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. No political pundits, no spin, no commercials. Just the candidates, the results, and you. Follow C-SPAN this election night, Tuesday, November 5th, on TV, online, or on the free C-SPAN Now video app.